Weibliche Genitalbeschneidung ist ein Phänomen, das aus verschiedenen Perspektiven betrachtet unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Wie erleben betroffene Frauen mit somalischer Herkunft die Praktik im Kontext von Migration? Und welchen Blick haben Fachkräfte der sozialen Arbeit und migrierte somalische Männer auf weibliche Genitalbeschneidungen? Insgesamt wird deutlich, dass die Perspektive betroffener Frauen und Männer in der sozialen Arbeit in Zukunft deutlich mehr berücksichtigt werden muss. Im Folgenden nun also ein Interview mit Isabel Ihring, Mitarbeiterin der PH Freiburg, die ihre Dissertation zu weiblicher Genitalbeschneidung im Kontext von Migration verfasst hat.
Beschneidung hat ja kulturhistorischen Hintergrund. Woher kommt das eigentlich? Also diese Grundidee, dass das was Gutes ist, eine Frau zu beschneiden.
Das kann man nicht so sagen. Also es gibt schon sehr, sehr lange, also man sagt auch pharaonische Beschneidung zu der Infibulation, also zu der dritten Form, mit der ich mich beschäftigt habe, weil das irgendwie auch an Mumien entdeckt wurde, aber man weiß nicht wirklich, woher es kommt. Und das ist halt eben dann die Frage, ist es tatsächlich was Religiöses, obwohl man eigentlich weiß, das ist sehr viel älter als Religion. Ist es tatsächlich irgendwie was Patriarchales, weil Männer sagen, sie wollen gerne Kontrolle haben? Das sind alles Spekulationen. Letztendlich wird es gemacht.
Infibulation, ich glaube nicht, dass alle damit was anfangen können. Es gibt unterschiedliche Formen der Beschneidung. Und du hast dich mit der am weitesten eingreifenden in der Hauptsache beschäftigt. Was macht die aus?
Die WHO hat es irgendwann mal eingeteilt in 3 oder eigentlich 4 unterschiedliche Typen. Bei Typ 1, das ist jetzt alles in Anführungsstrichen, wird nur die Klitorisvorhaut beschnitten, manchmal ein Stück von der Klitoris. Bei Typ 2 die Klitoris und die inneren Schamlippen teilweise. Und bei eben Typ 3, das ist dann auch die Infibulation, wird die Klitoris abgeschnitten und die inneren Schamlippen ausgeschabt und miteinander vernäht, sodass letztendlich nur noch eine kleine Öffnung übrig bleibt für eben Urin und Menstruationsblut. Also Typ 4 wäre dann letztendlich alles, was mit Klitoris gemacht wird. Ob jetzt piercen oder irgendwie Schamlippen verlängern, verkürzen. Alles, wo ich auch immer schön gerne den Bezug zur westlichen Welt herstelle. Also alles, was wir hier auch kennen, fällt unter Typ 4. Und Typ 3, also die Infibulation, ist die, die am wenigsten verbreitet ist weltweit. Aber halt die, die letztendlich schon auch die weitreichendsten Konsequenzen haben kann. Durch das nur noch eine kleine Öffnung übrig bleibt, medizinische Konsequenzen zu erwarten sind.
Wird ja jetzt nicht unbedingt chirurgischer Eingriff durchgeführt, sondern das sind ja dann eher irgendwelche älteren Damen, die schon immer mit ihrem Werkzeug, was auch unfassbar steril dann wahrscheinlich ist, durchgeführt.
Kommt drauf an, je nachdem, wo man halt lebt. Also es gibt auch Regionen oder auch ganze Länder, die das Ganze ein bisschen medikalisiert haben und sagen, wir machen das in der Klinik von Ärzten steril. Ist ja auch nicht unbedingt der Sinn der Sache. Letztendlich wird abgeschnitten und es kommt auch nicht wieder. Die Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, da war nur eine, die das in der Klinik hat machen lassen. Alle anderen haben das so traditionell in Anführungsstrichen machen lassen mit einer Beschneiderin, die kommt und dann 10 Mädchen in einer Hütte beschneidet. So.
Wir sprechen mit Isabel Ihring über weibliche Genitalbeschneidung. Weshalb sich Mädchen gegen den Rat der Mutter beschneiden lassen und wie der soziale Druck aussieht, darüber weiß Isabel mehr.
Also der soziale Druck, der ist einfach enorm. Es gab ja eine, die hatte eine Mutter, die gesagt hat, mach das nicht. Aber es handelt sich um Mädchen. Es handelt sich um Mädchen, die von Anfang an gesagt kriegen, das ist dein großer Tag. Das heißt, sie freuen sich auch auf diesen Tag und ihnen das zu nehmen ohne großartige Erklärung ist schwierig. Und eben Sarah, meine eine Interviewpartnerin, hat gesagt, ihre Mutter war dagegen, aber sie wollte unbedingt diesen großen Tag auch erleben und hatte Tanten und Omas, die sie da gedrängt haben. Und auch, sie hatte auch Freundinnen, die ihr gesagt haben, du bist unrein, du bist dreckig, wir spielen nicht mehr mit dir, erst wenn du beschnitten bist. Und dann hat sie sich das organisiert mit einer Tante und ist eben zu einer Beschneiderin gefahren, obwohl die Mutter das nicht wollte.
Du hast es jetzt gerade schon mehrfach auch angesprochen, die Reinheit. Also das ist ja so die Vorstellung dahinter. Wenn ich nicht beschnitten bin, dann bin ich schmutzig.
Ja, es ist irgendwie ein bisschen so, wie Vorstellungen halt in der Gesellschaft irgendwie entstehen und bestehen. So haben alle Gesellschaften irgendwelche Vorstellungen und Menschen, die irgendwie in der Gesellschaft groß werden, die Beschneidung praktizieren, haben die Vorstellung, dass ein Mädchen unrein irgendwie auf die Welt kommt und erst Reinheit erlangt durch die Beschneidung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ungefähr so wichtig wie die Ästhetik. Also so viele, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, die Infibulationsnarbe, also das, was zurückbleibt, ist schön. Das ist schon schön, ein Schönheitsideal. Und unsere genitale Schönheitschirurgie zeigt ja, dass wir auch Normen haben, die die Genitalien betreffen. Und Bei uns sind andere Sachen schön, zum Beispiel, dass die inneren Labien unbedingt verdeckt sein müssen von den äußeren Labien. Das ist bei uns halt ein Schönheitsideal. Und bei denen ist dieses, dass eben die Narbe als schön gilt.
Also sind es drei oder vielleicht sogar vier Ebenen. Das eine ist so eine Art Initiationsritus. Das andere ist natürlich die Schönheit, die du gerade angesprochen hast. Dann ist es die Reinheit, die ja wahrscheinlich mit der Schönheit und dem Initiationsritus dann zusammenhängt und natürlich die kulturelle und sozial gewachsene Gesellschaftsform.
Ja, und auch die Vorstellung, dass, ja, dass Jungfräulichkeit erhalten bleibt. Also da sind wir dann wieder vielleicht eher in diesem patriarchalen Denken, dieses mein Besitz. Ich weiß, dass da vorher irgendwie niemand sexuell aktiv war mit meiner Frau, also so ohne, dass man das wissen kann, weil sie letztendlich teilweise auch erst mit 15, 16, 17, 18 beschnitten werden. Das weiß man, das kommt je nachdem drauf an, wo sie groß werden. Vielleicht spielt auch das noch mit eine Rolle. Und ein bisschen drauf an. Und je nachdem, mit wem ich mich unterhalten habe, wurden manche Gründe als wichtiger genannt als andere.
Du hast auch angesprochen, dass die Männer auch aus Somalia da unterschiedliche Gedankenwelten dazu haben.
Ich habe jetzt ja nur mit einem kleinen Teil von Männern gesprochen. Und das waren, würde ich mal sagen, vorwiegend Männer, die auch schon eine gewisse Einstellung gegenüber Beschneidung hatten und einfach. Also ich hatte jetzt keinen Mann, der das irgendwie befürwortet hat, sondern es waren alle dagegen und haben gesagt, das ist keine gute Praktik. Also ich habe jetzt nicht mit Menschen gesprochen, die das befürworten. Und die waren wiederum eben in ihren Argumentationslinien unterschiedlich. Also sie haben teilweise gesagt, sie finden das ganz schrecklich. Manche waren auch ganz, ganz offen und haben mir eben von ihrer ersten Nacht erzählt und haben das teilweise wirklich sehr bedrückt getan und haben gesagt, das war einfach furchtbar, weil ein normaler Geschlechtsverkehr ist nicht möglich und das macht keinen Spaß, das ist nicht schön, das tut nur weh. Aber klar, manche haben nicht so sehr überschaut, was da passiert oder was da passiert ist und deshalb haben sie es natürlich auch relativ gut von sich weghalten können und sagen können, ja, wird halt bei uns gemacht, aber ich glaube schon besser, wenn man es nicht macht.
Ja. Was ich auch immer wieder rauslesen konnte, ist, ich meine, für die Frauen war das ja oder ist das ja auch normal. Das heißt, sie kennen das ja gar nicht anders. Das heißt, sie gehen mit dem Schmerz ja entsprechend um. Also wäre das jetzt, also für mich ist das ja unvorstellbar, aber für die wird es ja quasi über Generationen transportiert, dass das normal ist.
Ja, das ist eine Norm, die gesellschaftlich etabliert ist und die erstmal, wenn sie eben nicht diesen Migrationshintergrund haben, also nicht mal irgendwann das Land wechseln und da sehen, oh, das ist doch eine Norm, die variieren kann, dann empfinden sie das als normal und leben das auch so. Also ich habe oft gehört, der Dreifachschmerz gehört dazu. Also einmal bei Beschneidung, einmal beim ersten Geschlechtsverkehr und dann nochmal bei Geburt.
Weibliche Genitalbeschneidung hat häufig weitreichende medizinische Konsequenzen. Isabel Ihring hat sich im Rahmen ihrer Dissertation mit somalischen Frauen über die körperlichen Auswirkungen unterhalten.
Die medizinischen Konsequenzen, die sind halt einfach eben bei der Infibulation nicht von der Hand zu weisen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Frauen davon betroffen sein müssen, keine Frage, das variiert auch sehr. Aber es ist halt sehr wahrscheinlich, dass man, wenn man nur noch so eine kleine Öffnung hat, mal spätestens bei Geburt, man zumindest einen Arzt konsultieren sollte, um zu gucken, ist es möglich, vaginal sein Kind zu entbinden? Und wenn ja, dann vielleicht doch trotzdem, was muss getan werden, dass es gut funktionieren kann. Und so hatte ich Frauen, also das war in Italien dann, die Flüchtlingsgeschichte im Vordergrund stand, die Situation, die schlechte Situation der Flüchtlinge in Italien, wo halt eben eine Frau gesagt, sie hat jahrelang Schmerzen und hat mir auch erzählt, sie hätte Gebärmutterhalskrebs gehabt und sie hat mir auch erzählt, dass sie operiert werden musste, aber sie hat das nicht in Verbindung gebracht mit ihrer eigenen Beschneidung. Da blieb sie sehr vage und hat gesagt, weiß nicht so richtig, ob das damit zu tun haben könnte. Sie wurde auch auf der Flucht vergewaltigt und auch da hat sie keine Bezüge hergestellt, dass das natürlich auch Konsequenzen hat, weil Aufreißen, Entzündungen, damit haben viele zu tun, diese wiederkehrenden Entzündungen. Und das hinterlässt Narben und Spuren. Und da muss man sich eigentlich schon auch mit drum kümmern. Oder es muss zumindest Stellen geben, die ihnen bekannt sind, wo sie wissen, da kann man hin und sich zumindest mal beraten lassen.
Betrifft jetzt natürlich in der Hauptsache auch die Frauen, die hier in Europa ja. Dann leben. Ich meine, in Somalia selber sieht es anders aus, weiß ich nicht, wie die medizinische Versorgung da ist. Aber wenn die Frauen eben hier sind, dann ist es ja so, hast du auch mehrfach beschrieben und finde auch sehr anschaulich oder eben in den Interviews kam das raus, wie das eigentlich dann für die Frauen ist, wenn sie dann bei einem Arzt sind. Sie sind ja auch sehr scheu, sich auszuziehen beispielsweise. Damit fängt es ja schon mal an.
Also wir haben die Frauen, mit denen ich über eben diese Gynäkologie-Sache gesprochen habe, gesagt, bevor sie hierher gekommen sind, haben sie noch nie von einem Gynäkologen gehört und sie haben auch nicht gewusst, dass jetzt beispielsweise eine Schwangerschaft gynäkologisch betreut werden kann oder werden sollte. Das heißt, es war für sie so der erste Kontakt mit einem männlichen Arzt und der hat dann verlangt, dass sie sich ausziehen, was vor allen Dingen für eine Interviewpartnerin ganz schlimm war, die gesagt hat, er hat sie Tage gebraucht. Also beim ersten Mal hat es nicht geklappt und ihr Mann hat ihr gut zugeredet, hat gesagt, das ist alles gut, wir müssen das, oder es ist doch gut, wenn wir das machen. Und dann hat sie sich getraut. Naja, und wenn dann halt natürlich ein Arzt schockiert ist, was über das, was er da sieht, und seine Kollegen dazu ruft und sie fragt, um Gottes Willen, was ist mit dir passiert, dann ist es natürlich nicht förderlich für das Verhältnis.
Dieser Umgang, das hast du häufiger beschrieben und häufiger erlebt in den Interviews, dass einfach der sprachliche Umgang mit den Frauen eher eigentlich retraumatisiert hat oder überhaupt, du hast ja vorhin auch von Schönheit gesprochen, das eigentlich ja schlimmer gemacht hat für die Frauen.
Ja, also sie haben alle erzählt, zum ersten Mal in ihrem Leben waren sie halt nicht mehr normal. Die Migration so viele Vorteile es hat, weil man schon auch vielleicht leichter an Informationen gelangt und Aufklärung kriegen kann oder Infos oder irgendwie auch Mediziner, die sich vielleicht doch auch damit auskennen. So hat es einfach auch den großen Nachteil, dass sie plötzlich nicht mehr der Norm angehören. Und also damit sind sie ganz unterschiedlich umgegangen. Und eben die eine war davon zutiefst betroffen. Das war auch das Mädchen, das so selber dafür gesorgt hatte, dass sie beschnitten wird. War halt eben als erwachsene Frau nur am Hadern und hat die ganze Zeit erzählt, ich habe das gemacht, oh je, habe ich das freiwillig gemacht? Nee, ich habe eigentlich schon auch Druck gehabt. Und so, die war die ganze Zeit in ihren Ambivalenzen irgendwie gefangen und hat gemerkt, eigentlich ist es nicht normal und ich hätte auch mit einer intakten Klitoris leben können. Und ich habe mich aber dagegen entschieden. Jetzt habe ich Konsequenzen davon.
In diesem Interview war es doch auch so, dass sie ein Kind gekriegt hat und dachte, ihr Kind ist behindert.
Sie hat insgesamt 3 Kinder gehabt. 2 Jungs und das letzte war ein Mädchen. Und ihr Mann war Sanitäter schon auch in Somalia und hat gewusst, dass das nicht gut ist, Mädchen beschneiden zu lassen. Sie waren sich einig, sie machen das nicht. Aber je älter das Mädchen geworden ist, desto mehr hatte eben die Interviewpartnerin damit ein Problem und hat die ganze Zeit zu irgendwann gesagt, Mensch, ich weiß auch nicht, aber die sieht so anders aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist behindert. Und ihr Mann musste immer wieder erklären, nee, so ist es normal, also so ist gewachsen und so lassen wir es auch, haben wir gesagt, stehen. Und damit hat sie ganz arg gekämpft, dass einfach die Genitalien ihrer Tochter ganz anders aussehen als ihre eigenen.
Wir sprechen über weibliche Genitalbeschneidung. Ein besonders heikles Thema ist der Umgang mit der Beschneidung in Europa. Mindestens 5000 Mädchen sind in Deutschland in Gefahr, an ihren Genitalien verstümmelt zu werden. Selbstverständlich ist Beschneidung gesetzlich verboten und wird mit einer Gefängnisstrafe belegt.
Ob das aber tatsächlich eine abschreckende Wirkung hat? Dazu Isabel Ehring.
Also es ist ein ganz heikles Thema, weil man dazu natürlich einfach wenig ehrliche Informationen kriegt, weil klar, sie schützen sich auch gegenseitig und das konnte ich auch teilweise verstehen. Sie kennen mich ja nicht, könnt jetzt nicht sagen, wie viele Menschen da irgendwie dran festhalten und wie sie das machen. Also viele gehen schon auch ins Heimatland, wenn sie das vorhaben, oder in Nachbarländer, wo die Communities größer sind, wo sich das vielleicht eher verliert und verläuft und wo man nicht mehr so richtig rückverfolgen kann, wo ist das passiert. Meine Interviewpartnerinnen haben mir alle erzählt, dass sie ihre Kinder intakt gelassen haben und das glaube ich sofort, weil sie alle einfach gegen Beschneidung waren. Und wie man Menschen überzeugt, die davon überzeugt sind, wiederum ist einfach schwierig.
Ja, oder selber unter dem Druck stehen. Also ja. Ich weiß gar nicht, ob die selber überzeugt sein müssen. Aber es ist ja schon so, dass es unter Strafe steht. Also dafür würde man hier auf jeden Fall ins Gefängnis kommen, wenn es rauskommt. Ist ja eine Menschenrechtsverletzung. Interessanterweise habe ich in deinem Buch erfahren, dass es kein Fluchtgrund ist, wenn man von Beschneidung bedroht ist als Mädchen.
Es muss keiner sein. Das Problem ist oft, dass sie mangelhaft informiert werden, wenn sie in den Flüchtlingswohnheimen, also mir haben viele gesagt, es wäre super, wenn viel, viel mehr Informationen in den Flüchtlingswohnheimen schon gleich sofort zu Beginn des Aufenthalts hier rüberkommen würden, weil viele Frauen fliehen aus eben geschlechtsspezifischen Gründen und werden darüber aber auch gar nicht so wirklich gut informiert. Also das ist das, was sie mir rückgemeldet haben.
Und also verheiratet werden, beschnitten werden, genau. Vergewaltigung.
Genau, und dann ist quasi so ein nachgeschobener Grund gilt nicht. Also wenn die dann irgendwann sagen, ja, aber ich wäre eigentlich auch von Beschneidung bedroht, dann wird der nicht unbedingt gehört, dieser Grund, weil der halt so wie nachgeschoben kommt. Und das Zweite ist, dass schon auch überprüft wird, ob in den jeweiligen Herkunftsländern Gesetze bestehen. Und die meisten Länder haben Gesetze, das heißt aber noch lange nicht, dass was auf dem Papier steht, tatsächlich auch durchgesetzt wird. Also ihre eigenen Töchter müssen nicht geschützt werden, nur weil es ein Gesetz gibt, jetzt meinetwegen in Kenia, das sagt, man darf keine Mädchen beschneiden. Machen es ihre Bevölkerungsgruppen trotzdem unterschiedlich und Menschen unterschiedlich und beschneiden halt doch.
Du hast gerade schon die Informationen angesprochen. Was könnte man denn tun aus deinen Erfahrungen raus jetzt?
Mir haben viele gesagt, sie fänden es schön, wenn die Informationen auch in ihrer Muttersprache wären, je nachdem. Eben also jetzt in dem Fall waren es jetzt nur Somalis. Mhm. Das gilt sicherlich für viele anderen auch. Sie fänden es gut, wenn eben natürlich klar mehr informierte Ärzte und Hebammen da wären, die nicht über sie sprechen, die nicht irgendwie schockiert sind, die keine komischen Fragen stellen. Also so dieses eher auch so, okay, wir haben davon gehört, das ist auch für uns was, womit wir rechnen müssen. Und wenn wir jemanden haben, der davon betroffen ist, behandeln wir ihn nicht, als wäre er komplett anders.
Also mit ihnen sprechen, statt über sie sprechen.
Und dann eben auf Augenhöhe auch immer nicht dieses, wir wissen genau, was für dich gut ist, sondern wir hören dich an und wir gucken mal zusammen, was wünschst du dir? Also viele sind schon irgendwo auch traumatisiert und wünschen sich nicht, dass man sofort irgendwie mit der Tür ins Haus fällt und sagt, um Gottes Willen, da muss man irgendwie wieder aufgeschnitten werden und da kann ja gar kein Kind rauskommen, sondern das ist ein Prozess und den Prozess auch mit denen gehen und ehrlich mit denen gehen und nicht schon vorher im Vorhinein wissen, wo dieser Prozess hinführen soll, sondern aus unserer Sicht, sondern sie entscheiden lassen, was glaubst du, welche Schritte sind jetzt gut und wichtig für dich, dass du die gut mit uns gehen kannst.
Aus deinen Worten höre ich jetzt eigentlich raus, dass andersrum die Aufklärung vielleicht erstmal sogar dringlicher wäre als in die Richtung zu den Frauen, sondern dass alle, die betreuend wirken, in irgendwelchen Zusammenhängen da einfach auch gute Informationen haben, vielleicht auch eine Schulung in Bezug auf sprachlichem Ausdruck, also Sensibilität beispielsweise.
Auf jeden Fall. Ich sehe da eben die Hauptaufgabe bei denjenigen Menschen, die hier schon immer leben, einfach mal die Perspektive zu wechseln und zuzuhören und zu gucken, eben nicht irgendwie so von unseren Vorstellungen ausgehen, sondern eben auch mal einen Schritt zurück und mal gucken, was sagen die mir denn und was wollen die mir sagen und wie kann ich mich mit ihnen verständigen, dass es auch alles gut ankommt und nicht irgendwie missverstanden wird.
Wir sprechen über weibliche Genitalbeschneidung.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht in diesem Zusammenhang von Verstümmelung. Doch stellt sich die Frage, wie dieser Begriff auf die betroffenen Frauen wirkt. Dazu Isabel Ehring, stellvertretende Sprecherin des Netzwerks Integra.
Es ist schon ein Wort, das von Aktivistinnen geprägt, also von selbst betroffenen Aktivistinnen geprägt wurde. Deshalb will ich das auch niemandem nehmen. Ich finde es wichtig, auch politisch irgendwie klar zu haben, es ist schon auch nochmal anders als
es ist eine Verstümmelung des Körpers.
Es fehlt das was, ist was Fakt. Nicht mehr wiederkommt. Ja. Aber ich habe halt immer geguckt, wie sprechen die Frauen darüber und habe versucht, den Begriff zu verwenden, den die Frauen genommen haben. Und das war in der Regel Beschneidung. Und so ist es ja, also wenn ich das Gefühl habe, eben eine Frau fühlt sich mit Verstümmelung nicht wohl, was sie ja auch tatsächlich nur auf ihre Genitalien reduzieren würde, dann fällt es mir jetzt ja nicht so schwer, Beschneidung zu sagen. Und das erwarte ich dann schon von Leuten, die irgendwie mit Menschen zu tun haben, die eben beschnitten sind.
Wie war es für dich? Ich meine, du bist jetzt nicht mit dem Allerweltsthema in Familien gekommen und hast mit denen Interviews geführt, sondern das ist ein Sexualthema, das ist ein sehr persönliches Thema. Du warst streckenweise gar nicht alleine mit den Frauen beim Gespräch, sondern da waren auch Familienmitglieder dabei. Wie hast du dich selbst in diesem Gespräch erlebt?
Also ich muss sagen, alle, mit denen ich gesprochen habe, waren unglaublich offen. Die haben mich unglaublich herzlich empfangen. Das fand ich wirklich, war halt ein super Einstieg immer. Es war manchmal schwierig, also wenn Familien, also Kinder zum Beispiel dabei saßen, also kleinere, klar, weil die natürlich dann auch gestört haben, weil sie was von der Mama wissen wollten und so, klar. Aber auch Ältere, die gemerkt haben, so, boah, der Schmerz, der sitzt tief. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, einerseits ist es so ein bisschen so ein Support, die Tochter daneben zu sitzen zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen hemmend. Also ich habe das so gemacht, wie sie das wollten und wie sie sich wohlgefühlt haben. Und ich war unglaublich dankbar über diese unglaubliche Ehrlichkeit. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass die so offen sind, dass sie so frei erzählen und dass die mich so teilhaben lassen an ihrer doch sehr persönlichen und intimen Geschichte. Also sowohl die Frauen als auch die Männer, die waren... Alle Interviewpartner waren in dem Punkt echt total toll und ich habe viel erfahren.
Aber eigentlich ja auch fantastisch, wenn jetzt beispielsweise die Tochter daneben sitzt und die Mutter über dieses Thema spricht.
Ja, also daran habe ich auch gemerkt, dass das Thema nicht zum ersten Mal besprochen wurde. Also das war schon eine Familie, die wirklich sehr, sehr, sehr dagegen war. Und wo einfach auch der Mann immer wieder eben zu dieser Frau gesagt hat, das ist wichtig, dass wir da standhaft bleiben. Und auch in Bezug auf unsere Community, lassen uns da keinen Druck machen, wir machen das nicht. Und das war, also... So wie sie da saß neben ihrer Mama, war klar, das wurde schon öfters besprochen.
Was denkst du jetzt im Vergleich zu den Heimatländern? Wird da sinnvolle Aufklärungsarbeit gemacht?
Es gibt sicherlich ganz viele Organisationen, die das eben mit der Bevölkerungsgruppe zusammen machen. Und es gibt sicherlich auch Organisationen, die ganz westlich geprägt da rangehen und eben vielleicht auch so ein bisschen aus so einer ganz westlich geprägten feministischen Sicht, die dann vielleicht auch die Männer... fast schon so ein bisschen schuldig machen, das habe ich manchmal erlebt, wo ich dachte, es ist einfach einseitig und wird dem Ganzen gar nicht, dieser Komplexität überhaupt nicht gerecht. Also ich will nicht sagen, dass die da total außen vor sind, aber es ist natürlich auch eine Tradition, die von Frauen mitgetragen wird. Inwieweit sie in diese Position gedrängt werden, diese Praktik mitzutragen, das. Ja. Und deshalb sind für mich auch, wenn man Aufklärungsarbeit macht, die die Gesellschaft eben erreichen soll, dann muss man auch beide ansprechen und nicht nur einen Teil.
Wirst du weiterarbeiten in dem Arbeitsbereich?
Ja, ich mache das schon gerne. Also ich mache auch gerne irgendwie so noch eben für Hebammen oder Ärzte Fortbildungen. Aber ich muss sagen, jetzt habe ich sonst 15 Jahre irgendwie mich damit beschäftigt und jetzt ist irgendwie auch gut.
In Forum PH haben wir heute mit Isabel Ihring über weibliche Genitalverstümmelung gesprochen. Ein bedrückendes Thema. Integra ist eine Organisation, die sich für den Schutz der hier lebenden Mädchen und Frauen einsetzt, die von weiblicher Genitalverstümmelung bedroht sind. Außerdem setzt sich Integra für die Abschaffung von weiblicher Genitalverstümmelung in den Herkunftsländern ein.
Dabei ist die Zusammenarbeit mit Frauen und Männern, die aus diesen Ländern stammen, ein zentraler Aspekt von Integra. Nur gemeinsam kann dieser Form der Gewalt an Frauen und Mädchen ein Ende gesetzt werden. Weitere Infos unter www.netzwerk-integra.de.